Ja, wir gehen aber heute im Alten Testament wieder auch auf eine Reise. So haben wir es ja auch in den vergangenen Gottesdiensten gemacht, dass wir uns im Alten Testament einfach Stellen angeschaut haben, Hinweise im Blick auf den Herrn Jesus. Und diese Hinweise waren ja entweder Gegenstände, Handlungen, Personen haben wir uns das letzte Mal angeschaut, also den Melchisedek. Und durch diese Hinweise, die Gott im Alten Testament untergebracht hat, sollten also die Leser des Alten Testamentes schon auf den Herrn Jesus vorbereitet werden. Und wenn wir das aus der Perspektive des Neuen Testamentes lesen, wir können es ja gar nicht anders lesen als aus der Perspektive des Neuen Testamentes, dann geht es darum bei uns, dass wir besser verstehen, wer der Herr Jesus ist. Alle Hinweise, über die wir bis jetzt gesprochen haben in dieser Reihe, konnten wir vom Neuen Testament her belegen. Wie so in einem Lösungsheft, man schaut sich das an und sagt, ja, richtig, ich war richtig. Also das hat Gott bewusst dort untergebracht. Bei der Thematik, über die wir heute sprechen, können wir es nicht explizit belegen. Also steht nicht so drin, dass man sagt, genau das hat Gott in den Text dort hineingelegt. Aber wir können es indirekt zeigen, dass es gar keine andere Schlussfolgerung gibt. Dass der Herr Jesus ja im Alten Testament nicht nur symbolisch vertreten ist, darum geht es heute Morgen, sondern dass er tatsächlich im Alten Testament auftaucht. Denn die Bibel macht ja grundsätzlich deutlich, dass der Herr Jesus schon immer da war. Das Fachwort dafür heißt, er war präexistent. Wir feiern zwar Weihnachten, wir feiern, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde, aber das war ja nicht der Beginn seiner Existenz, sondern das war nur der Beginn der Existenz als Mensch. Aber er hat vorher schon existiert. Er kam nicht erst durch die Geburt ins Dasein. Das ist anders beim Herrn Jesus logischerweise als bei uns, weil er Gott ist und wir sind eben nur Menschen. Es scheint so zu sein, dass der Jesus im Alten Testament wirklich auftaucht als der Engel des Herrn, körperlich. Und deswegen habe ich diese Predigt mit dem Satz überschrieben, durch den Engel des Herrn wird Jesus als Gott sichtbar. Das werden wir uns anschauen. Durch den Engel des Herrn wird Jesus als Gott sichtbar. Wir lesen in Hebräer 1, dass es so ist, dass Gottes Herrlichkeit aus dem Leben des Herrn Jesus herausstrahlt. Und Johannes 1,18, da heißt es einmal, niemand hat Gott je gesehen, aber der Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn verkündigt. Also das heißt, der Herr Jesus macht deutlich, wer Gott ist. Und deswegen kann der Herr Jesus sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist identisch. Wenn du wissen willst, wer ist Gott und wie ist Gott, dann musst du auf den Herrn Jesus schauen. Und dann bekommst du eine Ahnung vielleicht als Mensch davon, wie Gott ist. Also weil der Herr Jesus Gott ist, kann er zeigen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und diese Tatsache haben einige Leute im Alten Testament tatsächlich erlebt. Sie haben Jesus im Alten Testament bereits gesehen. Und sie haben, das werden wir auch dann entdecken, in diesem Moment begriffen, ich stehe jetzt vor Gott. Vielleicht bevor wir dazu kommen, kurzer Exkurs, Engel in der Bibel sind ja keine Figuren am Tannenbaum, wie man sie sich Weihnachten an den Tannenbaum hängt und sagt, okay, das ist jetzt ein Engel. Engel in der Bibel sind mächtige Wesen. Also wir erleben das einmal im Propheten Daniel, dass Engel massiven dämonischen Mächten widerstehen können. Oder du wirst in der Offenbarung sehen, als der Teufel weggesperrt wird, macht Gott das nicht. Es macht ein Engel. Und dieser Engel kann Satan einfach wegsperren. Oder wir haben die Stelle in 2. Könige 19, da ist es so, dass ein Engel 185.000 Assyrer umbringt. Ein einziger Engel. Also wir sehen, es sind mächtige Wesen. Was für mich persönlich sehr stark ist, ist eine Szene aus Offenbarung 10. Da wird auch so ein mächtiger Engel beschrieben. Es wird gesagt, er hat ein Antlitz wie die Sonne. Also du kannst gar nicht richtig in sein Gesicht hineinschauen. Er hat Füße wie Feuersäulen, also das brennt förmlich. Und er hat eine Stimme wie ein Löwe, also eine Erscheinung, vor der du zitterst. Und Johannes ist beauftragt und er macht es. Er geht auf diesen Engel zu und er sagt, gib mir das Büchlein. Also finde ich eine unheimlich starke Szene. Auf der einen Seite ein Engel, der so mächtig ist, und auf der anderen Seite ein Engel, der so nahbar ist. Und das ist auch das Bild, das die Bibel zeigt von Engeln. Der Jesus sagt sogar mal in Matthäus 18, dass die Engel der Kinder, also ihre Engel, alle Zeit das Angesicht Gottes sehen. Also ist es wahrscheinlich so, dass Kinder nochmal besondere Engel haben, die sie beschützen. Und das deckt sich auch mit dem Hinweis aus Hebräer 1, wo es eben heißt, dass die Engel Diener sind, also dass sie den Christen dienen auf ihrem Weg mit Jesus. Deshalb bin ich aber nicht dazu eingeladen, mit meinem Engel, so es ihn dann in meinem Leben als Erwachsener gibt, zu sprechen. Wenn ich in das Internet eingebe, sprich mit deinem Engel, dann bekomme ich jede Menge esoterischer Ermutigungen, dass ich das tun soll. Aber die Bibel kommentiert es in 2. Korinther 11 und sagt, Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Also dämonische Geister können sich auch verstellen, sie können mir vorlügen. Ich bin dein Engel, sprich mit mir. Aber es ist ja nicht mein Thema heute Morgen, was die Bibel über Engel sagt, sondern mein Thema ist, dass Gott sichtbar wird in dem Engel des Herrn. Der Engel des Herrn, um den es heute Morgen geht, ist anders als die anderen Engel, wobei man vorsichtig sein muss, wenn man im Alten Testament den Begriff liest, der Engel des Herrn, dann muss es nicht immer der Engel des Herrn sein. Manchmal kann dort stehen, ein Engel des Herrn. Also der Kontext macht deutlich, ist es wirklich der Engel, über den wir heute Morgen reden. Denn der Engel des Herrn tritt zum Beispiel als ein Richter auf. Der Engel des Herrn befiehlt Dinge aus eigener Autorität. Er gibt Verheißungen und vor allen Dingen, er lässt sich anbeten. Und dafür, dass er sich anbeten lässt, gibt es keine andere biblische Erklärung als, dass er tatsächlich Gott ist. Also sein Anspruch und seine Anbetung ist eben der indirekte Beweis, von dem ich vorhin sprach, dass hier der Herr Jesus in der Gestalt des Engel des Herrn auftritt. Wir haben auch einen indirekten Beleg dafür in Offenbarung 18. Da gibt es einen starken Engel. Der ist so stark, dass er einen riesen Mühlstein nimmt und dass er ihn symbolisch ins Meer wirft und dass er sagt, und so wird Babylon gerichtet werden. Also wo du sagst, da brauche ich einen Schutzkreis um diesen Engel, also da komme ich jetzt nicht näher ran. Ist aber einer der Engel, der den Johannes durch die Offenbarung begleitet und ihm immer wieder verschiedene Dinge zeigt. Und der Johannes ist so beeindruckt von diesem Engel, dass er in Offenbarung 19 vor diesem Engel niederfällt und dass er ihn anbeten will. Und dieser Engel, dieser starke Engel reagiert sofort und er sagt zu Johannes, tu das nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder. Also du hast hier einen unheimlich starken Engel, der aber sagt, da ist die Grenze. Da ist die rote Grenze überschritten. Niemals werde ich als Engel Anbetung annehmen. Aber bei dem Engel des Herrn ist es anders. Er tut es. Er nimmt tatsächlich Anbetung an. Und ich möchte mit euch heute Morgen drei verschiedene Stellen lesen, in denen der Engel des Herrn vorkommt. Er kommt natürlich in viel mehr Stellen vor, aber diese drei Stellen, die wollen wir miteinander lesen. Die erste steht in 1. Mose 22, Abvers 11. Da heißt es, da rief ihm, und ihm ist in diesem Fall der Abraham. Vielleicht lese ich den 10. Vers mal vorher noch. Da heißt es, Abraham streckte seine Hand aus, er nahm das Messer, um seinen Sohn, also den Isaak, zu schlachten. Und dann heißt es, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Soweit der Text. Also das heißt, da steht der Abraham mit dem erhobenen Messer in der Hand und Sekunden bevor er zusticht, Sekunden bevor er seinen Sohn Isaak umbringt, ruft dieser Engel zu ihm. Das ist eine ganz dramatische Szene und dieser Engel schwebt irgendwo über der Erde und er sagt, Abraham! Und Abraham reagiert. Und der Engel des Herrn sagt, strecke deine Hand nicht nach diesem Jungen aus. Nun weiß ich, du bist bereit, mir nichts vorzuenthalten. Eigentlich müsste es ja heißen, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und ihm nichts vorenthältst. Aber hier spricht der Herr Jesus als Gott und als Sohn Gottes. Als der Sohn Gottes, der genau wie Isaak bereit sein wird, sein Leben zu geben. Aber dann wird niemand mehr rufen, Stopp. Aber der Jesus kann hier Stopp sagen, weil er das Opfer vollbringen wird. Isaak hätte niemals für meine Sünden sterben können. Aber der Jesus kann es. Er hat meine Lebensschuld auf sich genommen und dafür meinen Tod erleiden müssen. Das wäre eigentlich meine Strafe gewesen. Artikel 50 der Charta der Grundrechte der EU sagt, man kann nicht zweimal für dieselbe Strafe bestraft werden. Bei Gott ist das ähnlich, nur dass sein Sohn meine Schuld sogar auf sich nehmen kann. Es geht noch weit über diese Charta hinaus. Deshalb werde ich nicht mehr bestraft. Als der Engel des Herrn sieht der Herr Jesus diesen Weg vorgezeichnet und er rettet mit seinem Stopp den Isaak vor dem körperlichen Tod. Aber mit seinem eigenen Tod wird der Herr Jesus auch den Isaak einmal davor retten, ewig von Gott getrennt zu sein. Und es gilt auch für mich, wenn ich einmal vor Gott stehe, dann wird das Stopp des Herrn Jesus mich herausreißen. Paulus formuliert es einmal. Ich finde es sehr drastisch. In Römer 8 sagt er das. Römer 8, Vers 34 sagt er, wer wird verdammen? Und dann kommt die Antwort, diese triumphale Antwort, Christus Jesus ist es, der gestorben und der auferweckt ist und der sich für uns verwendet. Das ist meine Hoffnung. Darauf kann ich mich verlassen. Ich kann mich darauf verlassen, dass der Jesus für mich eintritt, der sich für mich verwendet. Und deshalb wird Gott mich nicht mehr verurteilen. Deshalb wird er mich in der Ewigkeit herzlich willkommen heißen. Und diesem Engel des Herrn, den wir hier sehen in 1. Mose 22, dem begegnen wir auch in 2. Mose 3. Und diese Stelle möchte ich auch mit euch zusammen lesen, 2. Mose 3, Vers 1 bis 6. Da heißt es, Mose aber weidete die Herde Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzerrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose! Er aber antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Und dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Also das heißt, Mose kommt mit seinen Schafen oder den Schafen seines Schwiegervaters hier an den Berg, an dem Gott sich ja später dem Volk Israel offenbaren wird. Da werden sie die 10 Gebote bekommen an diesem Berg. Aber im Moment ist eben noch alles ruhig. Wenn du dich umschaust, dann siehst du nur den Mose mit seinen Schafen und du siehst einen Dornbusch, der brennt. Auch nichts Besonderes in der Wüste. Vielleicht dachte das der Mose auch zunächst. Aber irgendwann hat er begriffen, hey, der brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Das hat er registriert. Und deswegen kommt er hinzu, so haben wir es gelesen, zu diesem Dornbusch und denkt, hey, was ist denn das für ein Phänomen? Und als er hinzutritt, hört er eine Stimme, genau wie Abraham. Nur sagt diese Stimme jetzt nicht Abraham, sondern sie sagt natürlich Mose. Mose. Und Mose antwortet ganz genauso wie Abraham. Er sagt, hier bin ich. Das ist 1:1 die gleiche Szene. Und dann sagt der Engel des Herrn aber nicht zu ihm, strecke deine Hand nicht aus wie bei Abraham, sondern er sagt zu ihm, tritt nicht näher heran, denn der Boden ist heiliger Boden. Er ist nicht heiliger Boden, weil er ein besonderer Boden ist, sondern er ist heiliger Boden, weil Gott da ist. Weil Gott hier ist in diesem Dornbusch. Und wir lesen, dass Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zuruft und du liest den Text und denkst, hey, da steht doch aber nur der Engel des Herrn. Da steht doch gar nicht Gott in diesem Dornbusch. Doch, es ist der Engel des Herrn, der sagt, ich bin der Gott Abrahams. Also der Engel, der der Gott Abrahams ist, wird später eine ganz große Diskussion geben in Johannes 8, Vers 57. Da sagen die Pharisäer, was? Da sagen sie zu Jesus, du bist noch nicht 50 Jahre alt und du willst Abraham gesehen haben? Ja klar, wir haben es gesehen in 1. Mose 22, hat der Engel des Herrn natürlich den Abraham gesehen. Und hier in 2. Mose 3, da sieht er den Mose und er sagt, ich bin der Gott Abrahams. Und den Juden wird Jesus später sagen, ehe Abraham war, bin ich. Das ist fast eine identische Formulierung, mit der Jesus im Grunde genommen sagt, ich bin der Gott, der als Engel des Herrn schon dem Abraham und dem Mose erschienen ist. Und die Juden, die verstehen tatsächlich seinen Anspruch, weil sie ihn steinigen wollen. Und ihr Grund ist Gotteslästerung, weil sie begreifen, was Jesus damit sagt. Aber Jesus ist Gott und wird hier durch den Engel des Herrn sichtbar. Auch wenn der Text hier nicht einfach ist, in dem Sinne, dass ich den Herrn Jesus und den Vater hier auseinanderhalten kann, ist doch klar, der Herr Jesus und der Vater sind zwei verschiedene Personen. Als der Herr Jesus auf der Erde war, da hat er zum Vater im Himmel gebetet, immer wieder. Und auch wenn wir beten, sollten wir uns klar machen, wen beten wir an? Wenn ich bete, danke Vater, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dann ist das biblisch falsch. Aber es ist auch biblisch falsch, wenn ich nur zum Vater bete. Paulus ermutigt uns einmal in 1. Korinther 1, Vers 2, dass die Christen den Namen des Herrn Jesus anrufen sollen. Und so sagt es ja auch mein Namensvetter im Johannesevangelium, als er den Herrn Jesus sieht, ne, der elende Zweifler Thomas. Und dann sagt er ja, mein Herr und mein Gott. Also er adressiert ihn ganz genauso. Und hier in dem Busch steht eben der Herr Jesus auch als Herr und Gott. Er steht nicht nur einfach still da und Gott redet von irgendwoher. Das wäre ja auch theoretisch möglich, wenn man das so durchdenkt. Aber der Zusammenhang des Textes macht deutlich, es ist der Engel des Herrn, der hier mit dem Mose redet. Denn nachdem Mose diese Worte gehört hat, die hier an ihn adressiert werden, will er Gott, so haben wir es gelesen, nicht anschauen. Das heißt, er setzt den Engel, der da vor ihm steht, und Gott gleich. Er verhüllt sein Angesicht, weil er sich fürchtet, Gott anzuschauen. Weil Mose begreift, dieser feurige Engel ist tatsächlich der Engel des Herrn. Es ist Gott selbst. Diese beiden, Mose und der Engel des Herrn, werden später noch einmal zusammentreffen. Da sind sie auf einem hohen Berg in Israel, von dem dann der Matthäus berichten wird. Nur ist der Engel des Herrn mittlerweile schon Mensch, als Mensch geboren worden. Und dort auf diesem Berg treffen Mose und Elia den Herrn Jesus. Und es fiel mir eigentlich erst in dieser Vorbereitung für diese Predigt auf, dass ja auch der Elia in 1. Könige 19 den Engel des Herrn trifft. Und was macht der Engel des Herrn? Er beordert ihn an genau dem gleichen Berg, an dem jetzt Mose steht. Ja, auch Elia geht zum Berg Horeb. Aber hier jetzt bei Mose ist es so, dass der Engel des Herrn den Mose für einen Auftrag beruft. Das ist seine klassische Berufung. Mose wird dazu gerufen, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herauszuführen. So wie der Herr Jesus später auch seine Jünger beruft und ihnen sagt, ihr habt einen weltweiten Auftrag, nämlich dass ihr Menschen herausführen sollt aus der Sklaverei der Sünde. Das ist unser Auftrag. Von jedem Einzelnen von uns, egal wie du den umsetzt, egal, ob du Gottes Wort weitergibst, ob du dafür sorgst, dass diese Räume sauber sind, ob du Flyer verteilst oder ob du im Social Media einfach schreibst, hey, Gott will auch dich retten, völlig egal. So wie der Herr Jesus damals als Engel des Herrn Menschen in seinen Dienst gerufen hat, so ruft Jesus als der auferstandene Herr auch dich heute Morgen in seinen Dienst. Und dieser Ruf, der kann sehr verschieden sein. Die Grundlage ist natürlich dieses betende Fragen, Herr, was willst du von mir? Und wenn Sarah und Marion sich jetzt verabschiedet haben, dann war das in ihrem Leben auch mal die Grundlage. Herr, was willst du von mir? Gepaart mit dieser Haltung, die wir hier gelesen haben, hier bin ich. Und dann ist es ganz verschieden, wie es Leuten klar wird, wohin Gott sie ruft. Bei manchen sind es konkrete Bibelverse, die sie finden, wo sie sagen, ja, hier redet Gott zu mir. Bei anderen sind es mehr die Umstände. Es ist eine offene Tür, wo man sagt, hey, durch die sollte ich jetzt hindurchgehen. Oder wieder andere sind sehr häufig auch davon überzeugt, es sind andere Christen, die zu mir reden. Dann gibt es so eine Kombination und dann sagt man manchmal, naja, es ist auch wichtig, dass du Frieden über der Sache hast. Ist auch mal wichtig, da hinzuschauen. Der Jona hatte auch Frieden darüber, dass er in eine andere Richtung lief. Also der Frieden ist nicht das alleinige Kriterium. Meine Feststellung ist aber, dass wenn du in deinem Leben Gottes Führung erlebst, es oft eine Sache ist, die bei dir dominiert. Also bei manchen Leuten sind es mehrfach die Umstände, bei anderen ist es das Wort. Also ich muss nicht immer die Führung, die dominierende Führung des anderen auch in meinem Leben haben, dass ich denke, hey, das muss bei mir aber so ablaufen. Hey, lass Gott auf Freiheit, wie er zu dir redet und wie er dich in seinen Dienst beruft. Mose hatte hier an diesem Dornbusch die Gewissheit bekommen, Gott selbst hat mich berufen. Vielleicht hat er das so in sein Tagebuch geschrieben, aber ich glaube, das war fest in seinen Kopf eingebrannt. Also wenn du das mal erlebst, das vergisst du so leicht nicht. Und diese Berufungsgewissheit, die war für Mose ganz wichtig. Ich höre das auch immer wieder von Missionaren, gerade wenn man dann in so Tiefphasen kommt, dass man sich ganz wesentlich auch daran erinnern muss, warum bin ich hier? Ich bin doch hier nicht auf Ferienreise. Ich bin doch nicht hier, weil ich mich an diesen Platz gesetzt habe. Oder auch in einer Gemeinde ist es so, nicht jeder Dienst macht Spaß. Das habt ihr euch wahrscheinlich auch schon gemerkt. Und gerade wenn du so eine spaßlose Phase hast, dann darfst du auch dich mal daran erinnern und sagen, hey, wer hat mich hierher gerufen? Es ist der Herr, der auch den Mose hierher gerufen hat. Mose wusste, Gott hat mich an diesen Platz gestellt, weil der Engel des Herrn es mir gesagt hat. Und es ist eine gute Frage, die ich mir auch stellen darf, zu was hat Gott mich denn gerufen? Welche Gaben hat er mir gegeben? Welche Ausrüstung hat er mir gegeben? Welchen Platz hat er mir in der Gemeinde gegeben und an welchem Platz möchte er mich haben? Und wenn du das noch nicht weißt, was für ein Platz es für dich ist, dann red doch mit Gott darüber. Such mit ihm das Gespräch und dann auch mit denen, die dir vielleicht helfen können, diesen Platz zu finden. Es ist aber ganz wichtig, dass das, was du tust, dass du es nicht tust, um dich selber zu profilieren, das wird dann recht schnell in den Sand verlaufen, und dass du es auch nicht tust für Menschen, sondern dass du es für Jesus tust. Und dass du auch begreifst, meine erste Berufung ist nicht Aktion für Jesus, sondern meine erste Berufung ist, ich bin nach 1. Korinther 1,9 in die Gemeinschaft mit Jesus gerufen. Das ist das Entscheidende. Dienst in der Gemeinde kann auch Flucht sein. Mein wesentlicher Punkt ist, Herr, ich will in der Gemeinschaft mit dir leben. Und wenn ich das tue, dann wird Dienst automatisch, logischerweise, daraus kommen. Das andere ist auch wahr, wenn mein Schwerpunkt die Gemeinschaft mit Jesus ist, dann heißt es nicht, dass ich nichts tue. Ich glaube, ihr habt mich richtig verstanden. Dann heißt es schon, dass ich etwas tue, aber meine Motivation ist eben eine ganz andere. Also wir haben hier miterlebt, 2. Mose 3, Mose will einem Phänomen auf die Spur kommen. Warum brennt dieser Busch und er verbrennt nicht? Und er begegnet für ihn, völlig überraschend, dem Engel des Herrn. Und so ähnlich ging es noch jemand anderem, der auch eine Überraschungsbegegnung hatte. Und das war der Josua. Und das ist mein letzter Text, den ich mit euch lese. Der steht in Josua 5. Josua 5. Und zwar ab Vers 13 bis 15. Da heißt es, und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Also auch Josua steht hier vor einer militärisch unmöglichen Aufgabe. Das war nicht nur eine Herausforderung, das war unmöglich, Jericho einzunehmen. Und ich weiß nicht, warum er da alleine unterwegs war, vielleicht um nochmal nachzudenken, um sich vor Gott zu sammeln. Und dann steht da plötzlich ein Mann vor ihm. Also er hat diesen Mann gar nicht als Engel wahrgenommen, sondern als Mann. Und er weiß gar nicht, wer ist denn das jetzt? Wer taucht denn da plötzlich auf? Und er sucht einfach das Freund-Feind-Erkennungssystem. Das gab es damals noch nicht elektronisch, deswegen fragt er einfach. Er sagt, bist du Freund oder bist du Feind? Und dann sagt dieser Mann, ich bin der Oberste, also der Heerführer eines unschlagbaren Heeres, nämlich des Heeres des Herrn. Und Josua begreift sofort, wer ihm hier gegenübersteht. Und wir sehen wieder, dass der Engel des Herrn hier Anbetung annimmt. Das heißt, der Josua huldigte ihm, er betete ihn an, weil eben durch den Engel Gott sichtbar wird. Und dieser Mann lässt sich auch hier mit Herr ansprechen. Wenn Josua sagt, was redet denn sein Herr oder mein Herr zu seinem Knecht? Josua war ja auch ein Heerführer, aber über ein viel kleineres Heer als dieser Heerführer. Und der Oberste sagt dann zu ihm, wie es der Engel des Herrn schon zu Mose gesagt hat, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Auch hier gilt wieder, er ist nicht heilig von der Substanz her, sondern er ist heilig, weil Gott da ist. Und ich wünsche mir das, dass wir diese Sehnsucht haben, dass ich diese Sehnsucht habe, im übertragenen Sinn, Gott auf eine ähnliche Art und Weise zu begegnen, wie es Josua hier erlebt hat. Einen Eindruck zu haben, der Ort, an dem ich jetzt bin, da, wo ich jetzt stehe, auf meiner Terrasse, in meinem Wohnzimmer, in meiner Küche, ist heilig. Weil Gott mir hier in seiner Heiligkeit begegnet ist. Ich glaube, dass das möglich ist. Und das, was im persönlichen Leben möglich ist, das beobachten wir in der Kirchengeschichte manchmal richtig flächendeckend. Da gab es ganze Bewegungen, die davon bestimmt waren, allein in Gott ihre Freude und in Christus ihren ganzen Halt zu finden. Einmal in der Kirchengeschichte zeichnet sich das ab, am Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Da ging es oft um diese Begegnung, die genau wie der Engel es hier dem Josua sagt, geprägt war von dem Satz, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und tatsächlich, Gott ist Menschen hier in einer ganz besonderen Weise begegnet. Sie waren gepackt von der Gegenwart Gottes, so gepackt, dass es ihnen die Sprache verschlug. Es gibt mehrere Berichte aus dieser Zeit. Einen herauszugreifen, ein bekannter Prediger, Dwight Lyman Moody, sagte später über so eine Begegnung mit Gott, als er in seinem Hotelzimmer gebetet hat. Da sagte er, ich kann nur sagen, dass Gott selbst sich mir offenbarte und ich eine solche Gotteserfahrung hatte, dass ich ihn bitten musste, seine Hand zurückzuhalten. So überwältigt war Moody, ähnlich wie Josua. Er konnte nur niederfallen und er konnte nur anbeten. Es ging diesen Christen nicht darum, dass sie bestimmte Erfahrungen machen wollten, wie irgendeine Geistestaufe, Wunderheilung oder Sprachenrede. Sie haben sich danach gesehnt, dass Gott ihr Leben erfüllt. Und das war ihr Gebet. Das war ihre Sehnsucht. Das war ihre Motivation. Und es ist klar, ich kann diese Begegnung ja nicht machen. Ich kann ja nicht sagen, ich lege jetzt eine Gebetszeit von 3 Stunden ein und dann begegnet mir Gott ganz automatisch. Aber ich glaube, ich darf ihn darum bitten, dass er mir die Sehnsucht schenkt, ihm in dieser Tiefe zu begegnen. Indem ich zum Beispiel die Zeit, die ich habe, nutze, um sie mit seinem Wort zu verbringen. Um mit Gott im Gespräch zu bleiben. Und da muss ich mich auch selbstkritisch fragen, darfst du dich auch selbstkritisch fragen, wie viel Zeit verbringe ich vor YouTube und wie viel Zeit verbringe ich mit dem Wort Gottes? Unterstreicht es meine Sehnsucht, dass ich sage, Herr, ich möchte wirklich, dass du der Mittelpunkt in meinem Leben bist. Und ich glaube, auch wenn ich bereit bin, Jesus zu dienen und mich für ihn einsetze, dass auch das meine Beziehung zu Jesus verändert, dass es mein Denken verändert, dass ich begreife, was der Auftrag ist, den er mir, ähnlich wie wir es bei Mose gesehen haben, gegeben hat. Und diese Zeit, die muss ich mir nehmen, sonst habe ich sie nicht. Ich wünsche uns, dass wir angezogen werden von Gottes Heiligkeit und von seiner Größe, so wie wir sie hier bei Josua sehen. Und nimm dir einfach Zeit, ihm immer wieder in seinem Wort zu begegnen. Und wenn du frustriert bist und sagst, hey, habe ich mir so oft schon vorgenommen, hat nie geklappt, dann schieb doch mal zur Seite, was nie geklappt hat und dann sag, und ich trage es mir heute in meinen Kalender ein und ich will heute mir Zeit für Jesus nehmen. Wir müssen uns nicht immer frustrieren lassen von dem, was noch nie geklappt hat, sondern motivieren lassen von dem, was vor uns liegt. Und ich darf doch beten und darf sagen, Herr Jesus, in dir habe ich den größten Verbündeten, der das möchte, dass Jesus alles in meinem Leben ist. Dieser Engel des Herrn, von dem wir heute Morgen geredet haben, der begegnet ja noch vielen anderen Menschen im Alten Testament. Wir entdecken ihn, das habe ich schon gesagt, zum Beispiel beim Elia. Bei der Geburt des Simson ist er auch dabei, da steigt er in Flammen dann zum Himmel auf. Oder als der Platz für den Tempel gesucht wird und als David seine Strafe bekommt, da kommt auch wieder der Engel des Herrn ins Spiel. Und wahrscheinlich auch beim Kampf mit Jakob, als er mit diesem Mann ringt und es heißt, siehe, ich habe mit Gott gerungen. Ich habe euch heute Morgen in drei ganz wenige Situationen mitgenommen, wo wir erlebt haben, durch den Engel des Herrn wird der Herr Jesus als Gott sichtbar. Und ich wünsche euch und ich wünsche es mir, dass diese Begegnung mit dem Engel des Herrn uns motivieren kann, dem Herrn Jesus ganz neu in seiner Fülle und in seiner Heiligkeit begegnen zu wollen, um dadurch verändert zu werden. Amen.